Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Unsere Themen: Das Nobelpreiskomitee ehrt die Wirtschaftswissenschaftler Elinor Ostrom und Oliver Williamson und damit auch die Frage nach der Ordnung im Markt. Gewaltspirale in Pakistan. Die Regierung droht den Taliban mit Vergeltung, doch hat sie dazu die Kraft? Das Gespräch mit dem Pakistan-Experten des Economist. Nach der Unterschrift von Zürich fordert die Türkei von Armenien Einlenken in der Frage Bergkarabach. In Vancouver ist das Wirtschaftsklima frostig vor den Olympischen Winterspielen. Und im Echo-Dossier, 2 Jahre nach dem Brandschatzen und Morden im größten Slum von Kenia, die Begegnung mit den Rädelsführern. Hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Silvan Fischer mit den Nachrichten.
Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht dieses Jahr erstmals an eine Frau. Elinor Ostrom erhält den Preis zusammen mit Oliver Williamson. Die beiden US-amerikanischen Wissenschaftler zeigten in ihren Studien, dass weder der Staat noch der Markt zu optimalen Lösungen führen, sondern dass Organisationen langfristig am erfolgreichsten sind, wenn die Beteiligten selber deren Regeln festlegen. Im Nordwesten Pakistans sind bei einem Selbstmordanschlag mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. Fast 50 Menschen wurden verletzt, als die Bombe auf einem Markt explodierte. Dies berichteten lokale Medien unter Berufung auf die Behörden der Region Shangla, die sich in der Nähe des Swat-Tals befindet. Im deutschen Bundesland Brandenburg wollen die regierenden Sozialdemokraten ihren Regierungspartner wechseln. Seit 10 Jahren bilden sie mit der CDU ein Bündnis. Dieses hätten sie auch nach den Wahlen von Ende August weiterführen können. Nun haben die Sozialdemokraten aber beschlossen, mit der Linkspartei oder über eine neue gemeinsame Regierung zu verhandeln. Im Saarland bahnt sich das erste Regierungsbündnis zwischen CDU, FDP und Grünen in Deutschland an. Die Grünen haben sich an einem Parteitag für Koalitionsverhandlungen mit CDU und FDP ausgesprochen. Damit erteilten sie einem Regierungsbündnis mit Sozialdemokraten und den Linken von Oscar Lafontaine eine Absage. In Frankreich wirft die Opposition Präsident Nicolas Sarkozy vor, er wolle seinem Sohn Jean einen einflussreichen Posten verschaffen. Der 23-Jährige soll neuer Verwaltungsratschef der Entwicklungsgesellschaft für das Pariser Geschäftsviertel La Défense werden. Von Seiten der Sozialisten hieß es, Jean Sarkozy, Jurastudent im 2. Semester, sei nur für den Posten vorgesehen, weil er Sohn des Präsidenten sei. Vertreter der Regierungspartei UMP wiesen den Vorwurf jedoch zurück. Bundesrätin Leuthard zeigt sich erstaunt über die Kritik von 70 Rechtsexperten an der aktuellen Ausfuhrpraxis der Schweiz für Kriegsmaterial. Es sei nichts Neues, dass die Schweiz Kriegsmaterial auch in Länder liefere, die an bewaffneten Konflikten beteiligt seien, sagte Leuthard im Tagesgespräch von Schweizer Radio Dieres. Das betreffe aber nur Länder, die sich unter einem UNO-Mandat an einem Konflikt beteiligten. Diese Praxis entspreche der neuen Kriegsmaterialverordnung, so Bundesrätin Leuthard weiter. Der in Frankreich verhaftete Physiker, der für das Forschungszentrum CERN in Genf gearbeitet hatte, war Angestellter der ETH Lausanne. Das bestätigt ein Sprecher des CERN auf Anfrage von Schweizer Radio Dieres. Der 32-jährige Franzose war am Donnerstag in der Nähe von Lyon verhaftet worden. Er hatte Kontakte zum Umfeld der Al-Qaida. Laut dem Bundesamt für Justiz laufen in der Schweiz keine Ermittlungen gegen den Mann. Der Basler Chemiekonzern Clariant streicht weltweit weitere 400 Stellen. Rund 40 davon fallen in der Schweiz weg. Die meisten Stellen in der Schweiz würden in der Verwaltung wegfallen, so ein Sprecher. Kündigungen seien nicht ausgeschlossen. Clariant hat im laufenden Jahr bereits über 1800 Stellen abgebaut, davon rund 160 in der Schweiz. Vor dem Gebäude des Westschweizer Medienkonzerns Edipress in Lausanne haben rund 300 Personen gegen den angekündigten Stellenabbau demonstriert. Edipress Schweiz habe keine größeren finanziellen Probleme, argumentierte die Gewerkschaft Comedia. Man müsse alles versuchen, um die Kündigungen zu vermeiden. Edipress hat angekündigt, 100 der rund 1100 Stellen abzubauen. Der ehemalige Stadtpräsident von Genf, André Hediger, ist vom Genfer Polizeigericht verurteilt worden. Wegen Amtsmissbrauchs muss Hediger eine bedingte Geldstrafe von 1.800 Franken bezahlen. Der kommunistische Politiker hatte während seiner Amtszeit Parkbußen annulliert. Der ehemalige Stadtpräsident hat bereits Berufung gegen das Urteil eingelegt. In der Fußball-Super League wechselt Aarau den Trainer aus. Martin Andermatt übernimmt den Posten von Jeff Saibene. Unter Saibene holte der FC Aarau in 12 Runden bloß 5 Punkte und liegt am Tabellenende. Der neue Aarau-Trainer Martin Andermatt war vor gut einem Jahr bei den Berner Young Boys entlassen worden und seither ohne Club. Die Börsendaten von Thomson Reuters, das ist Market Index, schloss bei 6.378 Punkten plus 1,4%. Der Dow Jones Index steht bei 9.909 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu 1,5174 gehandelt und der Dollar zu 1,0260. Zum Wetter. In den Bergen hat heute der Winter Einzug gehalten. Gebietsweise fielen bis zu 30 cm Schnee. Einzelne Pässe mussten vorübergehend gesperrt werden. Im Flachland gab es die ersten Herbststürme. Und damit zu den Wetteraussichten. Morgen schneit es in den zentralen und östlichen Voralpen und Alpen zeitweise bis auf 800 Meter. Sonst ist es bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Im Westen und im Wallis ist es überwiegend sonnig. Im Süden ist es zum Teil wolkenlos. Die Temperaturen morgen im Norden 10 und im Süden 19 Grad. Am Mittwoch hat es an den Voralpen und im Osten Hochnebelfelder. Sonst ist es oft sonnig bei 8 Grad. Im Süden ist es meist sonnig bei 17 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Über Alpweiden und Marktordnungen oder warum sich das Nobelpreiskomitee für Elinor Ostrom und Oliver Williamson entschieden hat. Dazu ein Schwerpunkt. Die pakistanische Armee will die Taliban nun in ihren Stammlanden bekämpfen und ist damit gar nicht chancenlos, meint James Astill, der Korrespondent des Economist. Stolperstein Bergkarabach. Zwei Tage nach der Unterschrift von Zürich macht die Türkei neue Vorbehalte. Das Feilschen vor den Klimaverhandlungen bringt selbst den Chefunterhändler in Brüssel langsam aus der Ruhe. Dann Besuch im Olympischen Dorf, das von den Hedgefonds finanziert wurde und fast zusammengebrochen wäre. Und
we started burning tires to show the government that we were angry.
Wir begannen damit, Autoreifen anzuzünden, um unsere Wut zu zeigen, sagt der Rädelsführer. Am Ende waren 1000 Menschen tot. Ein Dossier über die ungesühnten Gewaltexzesse im größten Slum von Kenia. Historisch ist der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften jedenfalls in dieser Hinsicht, er geht erstmals überhaupt an eine Frau. Elinor Ostrom von der Indiana University wird ausgezeichnet, gemeinsam mit Oliver Williamson von der Universität of California in Berkeley. Eine Amerikanerin, ein Amerikaner, beide werden geehrt für ihre Analysen zur Wirtschaftsführung. Was damit gemeint ist, erklärt Beat Zoltermann.
Regeln fallen nicht vom Himmel, sie werden gemacht, hier auf Erden. Doch wie sind Regeln in einer Gesellschaft ausgestaltet, damit diese die Menschen zu einem möglichst günstigen Verhalten animieren? Das genau ist die Frage, die sich die beiden diesjährigen Wirtschaftsnobelpreisträger gestellt haben. Da ist zum einen die amerikanische Politikwissenschaftlerin Elinor Ostrom, die Grande Dame der sogenannten Institutionsökonomik. Sie befasste sich mit der Frage, wie öffentliche Güter, etwa Alimenten oder Fischgründe, durch Nutzergemeinschaften verwaltet werden können. Einer, der Elinor Ostrom persönlich kennt, ist Bruno S. Frey, Wirtschaftsprofessor an der Universität Zürich. Er weiß, Ostrom hat für ihre Arbeit weltweit geforscht, sogar auf den Alpweiden im Wallis.
Und zwar geht es darum, dass da nicht zu viele Kühe auf eine Alpweide getrieben werden, sonst werden sie übernutzt. Ganz ähnlich ist es bei Gewässern mit Fischen, die werden auch oft übernutzt. Oder es wird zu viel Wasser gebraucht, was natürlich auch eine sehr knappe Ressource in Entwicklungsländern ist.
Elinor Ostrom widerlegte mit ihrer Arbeit die gängige Theorie, wonach Gemeinschaftseigentum a priori von den Nutzern ausgebeutet wird und deswegen entweder verstaatlicht oder, das andere Extrem, privatisiert werden sollte. Ostrom sagt, besser sei häufig eine spontan entstandene Regelung in einer überschaubaren Gemeinschaft, eine Selbstorganisation.
In diesem Sinne geht also Frau Ostrom auf ein ganz typisches schweizerisches Institut zurück, nämlich die Genossenschaft.
Der zweite Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften 2009, der Amerikaner Oliver Williamson, auch er ein Institutionsökonom, hat sich als Forschungsgegenstand die Unternehmen vorgeknöpft. Auch dort braucht's Regeln. Es muss etwa entschieden werden, ob eine Firma Zwischenprodukte selber herstellt oder diese auf dem Markt bezieht. Karen Horn vom privaten Institut der deutschen Wirtschaft Köln und Autorin eines Buches über Wirtschaftsnobelpreisträger sagt, Williamson habe untersucht, wann zum Beispiel welche Art der Produktion für eine Firma besser sei.
Er hat festgestellt, dass auf dem Markt, wenn Wettbewerb herrscht, ja eigentlich alles zu kriegen ist. Dann können Sie eine Firma aufmachen und sind ein Ein-Mann-Betrieb und alles, was Sie an Dienstleistungen brauchen, kaufen Sie sich eben von außerhalb ein. Das setzt aber voraus, dass das nichts kostet. Manchmal haben Sie aber so etwas, das nennt man Transaktionskosten. Das heißt, es ist einfach mühsam, sich jemanden zu suchen, der einem die Sekretariatsarbeiten macht und so weiter.
Auch hier, so die Erkenntnis von Oliver Williamson, sind Freiräume für spontane und flexible Entscheidungen wichtig. Sie führten für das Unternehmen zu einem besseren Ergebnis, als wenn die Art der Produktion von Anfang an streng vorgegeben ist.
Wirtschaftsredaktor Beat Zoltermann berichtete. Er ist nun auch hier bei mir im Studio. Beat Zoltermann, der Nobelpreis für Elinor Ostrom und Oliver Williamson, diese Doppelauszeichnung, war das erwartet worden?
Nein, das war eigentlich nicht erwartet worden. Es war wirklich eine Überraschung, als diese beiden Namen heute über den Ticker kamen. Sie standen schon mal in früheren Jahren auf der Shortlist, aber dieses Mal hat man eigentlich eher damit gerechnet, dass ein sogenannter Verhaltensökonom zum Handkuss kommt, etwa Ernst Fehr von der Universität Zürich oder Robert Shiller aus den USA, die eben versuchen zu erklären, wie sich die Menschen verhalten und warum sie sich so verhalten, also auch viele psychologische und andere Elemente in die wirtschaftliche Betrachtung einfließen lassen. Oder die anderen Favoriten, die waren eher bei den Zinspolitiken oder bei den Zinsökonomen anzusetzen. Auch das sind wichtige Fragen, die sich jetzt in der Finanzkrise stellen. Wie hoch darf der Leitzins sein oder nicht? Jetzt hat man sich für zwei andere entschieden.
Richtiges Verhalten der Akteure in der Wirtschaft beschäftigt diese beiden. Offensichtlich braucht es Eingriffe, sagen Sie, aber ganz spezielle.
Ja, es braucht spezielle, weil wenn man so sieht, die Diskussion in den letzten Monaten eben wegen der Finanzkrise, da gab es so vor allem zwei Positionen. Die einen, die haben jetzt gesagt, ja, seht ihr, es braucht eben Regeln. Der Staat muss strenger überwachen, er muss strenger regulieren, umfassender regulieren. Die andere Position ist genau das Gegenteil. Mehr Freiheit, mehr Markt ohne Grenzen. Der liberale Gedanken, der hier durchdrückt. Und die beiden Wirtschaftsnobelpreis jetzt die neuesten, Elinor Ostrom und Oliver Williamson, die gehen eigentlich einen Mittelweg. Die sagen, ja, es braucht Regeln, aber man macht das am besten in einem kleinen Rahmen, eben zum Beispiel mit einer Alpgemeinschaft, mit einer Genossenschaft. Man macht das ab miteinander und dann entscheidet man relativ spontan. Und das ist eigentlich viel besser, effizienter, nachhaltiger, als wenn man die eine extreme Position nimmt, eben dass man staatlich alles reguliert oder dass man die absolute Freiheit lässt.
Welches Signal sendet das Komitee damit? Ist das trotz allem eine Antwort auf die Krise?
Ja, ich denke schon. Es ist so eine Aufforderung, dass man etwas über den Tellerrand hinausblickt, auch wenn man sieht, wer diesen Preis bekommen hat. Also Elinor Ostrom ist eigentlich gar keine Ökonomin, sie ist Politikwissenschaftlerin, mittlerweile natürlich auch fast Ökonomin, aber von Haus aus ist sie eher Politikwissenschaftlerin. Und auch Oliver Williamson ist sehr vielfältig interessiert, er ist auch juristisch ausgebildet. Wenn man es ist eine Aufforderung, über den Tellerrand hinaus zu schauen, kreative Lösungen zu suchen und eben nicht nur sich an dem zu orientieren, was im Moment so in den Medien gehandelt wird und was aktuell ist, auch bei den Akteuren. Vielleicht, und das vielleicht noch eine letzte Bemerkung, vielleicht ist es auch ein diplomatischer Weg, den das Stockholmer Nobelpreiskomitee eingeschlagen hat. Vielleicht wollte man den Verhaltensökonomen noch nicht unbedingt einen Nobelpreis geben. Man möchte noch etwas zuwarten, ob diese Theorien wirklich funktionieren, ob sie klappen, und dann kommt dann das später mal dran, und man wollte sich nicht festlegen, nicht für den Markt, nicht auch für den Staat, sondern irgendwie ein Mittelding geben.
Informationen und Einschätzungen zum Wirtschaftsnobelpreis. Besten Dank, Beat Zoltermann. Die relative Ruhe der letzten Wochen war trügerisch. Plötzlich werden wieder fast täglich Anschläge gemeldet aus Pakistan. Allein mehr als 40 Menschen wurden getötet bei einem Selbstmordattentat auf einem Markt im Nordosten des Landes. Am Wochenende waren islamistische Rebellen nicht davor zurückgeschreckt, gewissermaßen das Pentagon, das Hauptquartier der pakistanischen Armee, anzugreifen. Die amerikanische Außenministerin Clinton zeigte sich sehr besorgt und der pakistanische Innenminister kündigte umgehend Vergeltung an, und zwar in Form einer Bodenoffensive direkt in der Provinz Südwaziristan, also direkt in den Stammlanden der pakistanischen Taliban. Ich sprach darüber mit James Astill, dem Korrespondenten des britischen Economist, der sich gerade in Pakistan aufhält. Ich fragte ihn, ob die Ankündigung des Innenministers bloße Rhetorik sei oder ob er es tatsächlich ernst meine mit der Bodenoffensive.
No, it's entirely serious. A ground offensive in South Waziristan has been planned by the army for at least 6 months, and they've had large numbers of troops, currently around 28,000 in that area.
Das ist sehr ernst gemeint. Eine Bodenoffensive plant die Armee schon seit mindestens 6 Monaten. Sie hat zurzeit rund 28.000 Soldaten in dem Gebiet. In den vergangenen Wochen und Monaten haben sie vor allem das Gebiet des Massoud-Stammes immer stärker von der Umwelt abgeschnitten. Dieser Stamm beherbergt ausländische Terroristen und ist nach Angaben der pakistanischen Armee das Gravitationszentrum für Taliban und andere Dschihadisten. Seit mehreren Monaten hat die Armee die Straßen in dieses Stammesgebiet gesperrt. Seit mehreren Wochen unterbindet sie auch den Nachschub von Treibstoff und Lebensmittel und Medizin in diese Region.
By road they prevented the supply of fuels and food and medicines to this area for some weeks.
Im Swat-Tal ist es der Regierung gelungen, die Taliban einigermaßen zu vertreiben, Südwaziristan, aber scheint eine ganz andere Kategorie. Südwaziristan ist die Hochburg der Taliban und von Al-Qaida. Denken Sie, dass auch dort ein Zurückdrängen der Taliban möglich ist?
This is very much a new, a new ambition in history to control this area.
Diese Gegend zu kontrollieren, das wäre historisch etwas völlig Neues und das wäre eine sehr schwierige Aufgabe. Aber ich glaube, dank ihrer guten Vorbereitung hat die pakistanische Armee zumindest eine Chance auf einen Anfangserfolg. Stellen sich die Islamisten in Südwaziristan der Armee nämlich in den Weg, werden sicherlich viele ausländische Terroristen umkommen. Und das wäre ein großer Erfolg für die pakistanischen Truppen. Längerfristig ist Südwaziristan aber ein viel kniffligeres Problem als das Swat-Tal. Das Swat-Tal ist kein Stammesgebiet und es gab dort so etwas wie eine wirtschaftliche Entwicklung, auf die man aufbauen konnte. Und nachdem dort die Taliban besiegt waren, konnte man Behörden wieder aufbauen, die es schon einmal gegeben hat. Südwaziristan hat die Regierung noch nie kontrolliert. Und es wird interessant sein zu sehen, welche Art von Behörden die Armee in diesem noch nie eroberten Gebiet aufbauen will.
Lange Zeit hat sich die pakistanische Armee ja offenbar mit den Taliban und den Stämmen in Südwaziristan arrangiert. Hat sich das denn jetzt grundsätzlich geändert?
I think there has been a great change, and the army has too late in the day, we might say, made a strong commitment to fighting.
Es gab eine große Veränderung. Die Armee hat sich, zu spät wohl, aber immerhin, sie hat sich entschlossen, die Taliban zu bekämpfen. Vor allem die Taliban, die in Pakistan selbst aktiv sind. Wir haben das in Swat-Tal gesehen und ich glaube, wir werden das auch in Südwaziristan sehen. Es gibt aber eine wichtige Unterscheidung. Die Armee kämpft gegen Taliban, die in Pakistan Anschläge ausüben und nicht gegen Taliban, die von Pakistan aus in Afghanistan aktiv sind. Die USA aber sind vor allem unzufrieden mit dem Zögern der Pakistaner, gegen jene Taliban vorzugehen, die in Afghanistan amerikanische und andere NATO-Soldaten töten. Und hier gibt es keine Anzeichen, dass Pakistan seine Politik ändert.
Trotzdem, die pakistanische Armee steht wohl unter großem amerikanischem Druck.
The army is under huge American pressure and I think on the one hand it's concerned about this.
Die Armee steht unter gewaltigem amerikanischen Druck. Auf der einen Seite will sie einen Verbündeten nicht vergraulen, der in wirtschaftlich schwierigen Zeiten immer mehr Geld nach Pakistan pumpt und enger als je zuvor mit dem pakistanischen Militär zusammenarbeitet. Gleichzeitig sehen sie den zunehmenden amerikanischen Druck auf Pakistan, wohl zu Recht, als Zeichen der amerikanischen Erfolglosigkeit in Afghanistan. Und das wiederum stärkt die Pakistaner in ihrer Politik, eher zurückhaltend gegen die Taliban vorzugehen, die Pakistan nur als Unterschlupf verwenden. Diese Politik geht davon aus, dass die Amerikaner und die NATO in Afghanistan versagen werden und dass das Nachbarland wieder in jenes Chaos zurückfallen wird, in dem es sich vor 2001 befunden hatte. Und falls das passiert, braucht Pakistan dort einen guten Verbündeten.
US-Außenministerin Hillary Clinton sagte als Reaktion auf diese letzten Anschläge, die Islamisten untergrüben immer mehr die staatliche Autorität in Pakistan. Tun sie das wirklich?
I think the longer this mayhem goes on, it would be hard to argue with that. But I also think, as the Secretary of State,
je länger dieses Schlamassel weitergeht, desto schwieriger wird es, dem zu widersprechen. Aber ich glaube auch, wie Clinton bei anderer Gelegenheit sagte, man muss den Pakistanern einen Vertrauensvorschuss geben. Auch vor ihrer Offensive im Mai hatte es wenige Anzeichen gegeben, dass es die pakistanische Armee ernst meint mit dem Ziel, die Taliban zu besiegen. Und jetzt stehen die Zeichen nicht schlecht, dass die Armee auch in Südwaziristan entschlossener vorgehen wird als früher. Das ist eine gute Nachricht für Pakistan und eine schlechte Nachricht für die Taliban. Auch wenn dieser Kampf, so die Armee ihn denn wirklich ausficht, ein langer sein wird.
Sagt James Astill, der Korrespondent des britischen Economist in Pakistan. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit Vancouver, das die wirtschaftliche Kälte nicht auf die Olympischen Winterspiele übergreifen lassen will. Mit Brüssel, wo der europäische Klimachef nur noch vage auf ein Tauwetter hofft im Kampf gegen Treibhausgase, und dem Echo-Dossier über Gewaltexzesse aus Sicht der Gewalttäter im größten Slum von Kenia. Zunächst aber Bergkarabach. Historisch sei es das Abkommen, das die Außenminister der Türkei und Armeniens am Samstag in Zürich schließlich doch noch unterzeichneten, so hieß es. Doch schon sind die Aussichten wieder getrübt, dass der Vertrag auch wirklich umgesetzt wird. Der türkische Präsident Erdogan meldete umgehend Widerstand an, nur wenn Armenien seine Truppen aus dem Gebiet des benachbarten Aserbaidschan abziehe, werde die Türkei das Dokument definitiv akzeptieren und ihre Grenzen zu Armenien öffnen. Es geht dabei um Bergkarabach. Der Konflikt ist noch längst nicht ausgestanden. Er ist, so meint unser Korrespondent Peter Giesling in Moskau, in letzter Zeit wohl bloß etwas in Vergessenheit geraten.
Der türkische Präsident Erdogan fordert von den Armeniern das, was die UNO-Generalversammlung schon im Frühjahr 2008 verlangt hatte, dass Armenien nämlich seine Truppen aus den besetzten aserbaidschanischen Gebieten abzieht. Ähnliche Forderungen hatte schon zuvor der Weltsicherheitsrat erhoben. Und auch der Europarat hat im Januar 2005 die militärische Besetzung aserbaidschanischer Gebiete durch Armenien als, Zitat, rechtswidrig gerügt. Es geht dabei nicht hauptsächlich um die von Armeniern besiedelte Enklave Nagorno-Karabach, welche mitten auf aserbaidschanischem Terrain liegt. Es geht in diesem Zwist vor allem auch um aserbaidschanisches Staatsgebiet, welches die Republik Armenien mit der Enklave Nagorno-Karabach in Aserbaidschan verbindet. Um ein Terrain, das sich insgesamt über eine etwa gleich große Fläche erstreckt wie die Enklave Karabach selbst. In den 90er Jahren hatten sich die christlichen Armenier und die muslimischen Aserbaidschaner einen blutigen Bürgerkrieg um die Enklave Karabach geliefert, welche etwas kleiner als beispielsweise der Kanton Wallis ist. Die Armenier haben diesen Bürgerkrieg gewonnen. Nagorno-Karabach wird seither ausschließlich von Armeniern bewohnt. Die Aserbaidschaner sind aus Karabach, aber auch aus den von den Armeniern zusätzlich eroberten aserbaidschanischen Gebieten und Städten vertrieben worden. Nach armenischer Auffassung dienten diese großen Gebietszugewinne rund um Nagorno-Karabach vor allem als militärische Sicherheitszone. Gleichzeitig sind diese Eroberungen aber wohl auch ein wichtiges Faustpfand Armeniens für die Enklave selbst. Denn nach internationalem Völkerrecht gehört Nagorno-Karabach nach wie vor zum Staatsgebiet von Aserbaidschan. Auch wenn die armenische Karabach-Bevölkerung und die dortige de facto Regierung nun schon seit einiger Zeit um eine internationale Anerkennung ihrer staatlichen Unabhängigkeit von Aserbaidschan kämpfen. Aserbaidschan andererseits ist nicht bereit, die Enklave und vor allem auch das in den 90er Jahren von den Armeniern eroberte zusätzliche aserbaidschanische Territorium rund um die Enklave einfach mir nichts, dir nichts abzutreten. Und Aserbaidschan wird darin von der Türkei unterstützt. Bereits seit Jahren versucht die sogenannte Minsker Gruppe der OSZE in diesem schwelenden Konflikt zu vermitteln. Erst kürzlich hat auch sie vorgeschlagen, dass Armenien seine Soldaten aus den besetzten Territorien abzieht und dort eine Rücksiedlung der vertriebenen Aserbaidschaner ermöglicht. Anstelle armenischer Truppen, so der OSZE-Vorschlag, könnte dann eine internationale Friedenstruppe beauftragt werden, die Sicherheit zwischen Armenien und Aserbaidschan und insbesondere für die Enklave Bergkarabach zu garantieren. Vielleicht wird man jetzt diesen Vorschlag wieder aufgreifen, wenn der Pakt von Zürich die von allen ersehnte Grenzöffnung zwischen Armenien und der Türkei wirklich umgesetzt werden soll.
Peter Gissling. In 2 Monaten soll in Kopenhagen der Nachfolger des Kyoto-Protokolls unterzeichnet werden. Doch die Verhandlungen scheinen inzwischen nach der vorbereitenden Konferenz von Bangkok letzter Woche völlig blockiert. Entwicklungsländer und Industrieländer bombardieren einander öffentlich mit Forderungen und Beschuldigungen. Von Kompromissen spricht niemand mehr. Einen erfahrenen Verhandler wie den EU-Verhandlungschef Arthur Runge-Metzger bringt das noch nicht aus der Ruhe, aber auch er sieht die Zeit allmählich davonrennen. Urs Bruderer hat dem EU-Klimadiplomaten heute in Brüssel zugehört.
Dass sich derzeit niemand bewege, erstaune ihn nicht, sagt Arthur Runge-Metzger.
The psyche of the negotiator always says, you never make a deal before the last night in Copenhagen.
Denn die Psyche des Verhandlers sage, schließe niemals einen Deal vor der letzten Nacht in Kopenhagen ab.
Because everybody is parking on his own position. The best thing as a negotiator you can do.
Jeder verharre auf seiner Position, und das sei auch das Beste, was ein Verhandler 2 Monate vor einem Großanlass wie Kopenhagen tun könne.
Into the air, make them known very loudly.
Jeder ziehe sich jetzt in den Schützengraben zurück und feuere seinen üblichen Kram in die Luft, und das natürlich möglichst laut. Eine Kriegsmetapher, aber eine treffende. China und Indien behaupteten nach der Bangkok-Konferenz letzte Woche, die Industrieländer wollten den Kyoto-Prozess töten. Die Industrieländer werfen umgekehrt den Schwellenländern vor, sich um ihre Verantwortung zu drücken. Und die Metapher gilt natürlich auch für den Verhandlungschef der EU selber. Auch er feuert derzeit noch aus dem Schützengraben. Zum Beispiel, wenn er davon spricht, dass die EU-Kommission als erste eine Zahl für die Kosten des Kampfes gegen den Klimawandel in den Entwicklungsländern vorgelegt habe. 100 Milliarden Euro jährlich ab dem Jahr 2020.
If you listen around, our figures get more and more traction in the international negotiations.
Diese Zahl gewinne zunehmend an Boden in den Verhandlungen. Und bemerkenswerterweise hätten ausgerechnet die USA in Bangkok die Berechnungen der EU zitiert.
So they at least were making reference to our communication, which is kind of new style, isn't it?
Die USA bezögen sich auf ein EU-Kommuniqué. Das sei ein ganz neuer Stil, sagt der EU-Chefverhandler und kann sich das Strahlen für einmal nicht verkneifen. Runge-Metzger verschweigt aber nicht, dass die Entwicklungsländer sehr viel mehr Geld fordern und dass auch keine Einigkeit besteht, wer diese Summe wie aufwerfen soll.
Finance is what I always call the glue of the whole agreement, so it's a very important part.
Dabei seien die Finanzen gewissermaßen der Leim eines allfälligen Abkommens in Kopenhagen. Eines Abkommens, dessen Ziele noch nicht einmal in den großen Zügen stünden. Werde man sich auf eine Obergrenze für die Erderwärmung einigen, zum Beispiel 2 Grad, auf ein Jahr, ab welchem die CO2-Emissionen sinken sollen. Auf den Gängen in Bangkok hätten sich viele gefragt, was könne Kopenhagen überhaupt bringen.
Will the negotiators, let's say the small people like me, be able to.
Und er frage sich, ob die Verhandler bis Kopenhagen die nötigen Kompromisse erreichten. Beim jetzigen Verhandlungstempo eher nicht.
Okay, in Barcelona even probably is not the time to make compromises, but then we have really a time crunch.
So aber komme man im Dezember in Zeitnot. Man denke an Bali. Dort habe man tagelang über einen Satz gestritten.
If you remember Bali, we were haggling over half a sentence on how we would put the words. Copenhagen is totally different. You really have to haggle over 100 pages.
In Kopenhagen werde man über 100 Seiten streiten müssen. Das sei nur möglich, wenn die Dänen, die den Vorsitz hätten, die Kompromisse bis in jedes Detail vorbereiteten. Und noch so werde man in Kopenhagen kein fixfertiges Abkommen erreichen.
In Copenhagen we are not going to decide on all the technical aspects. The details will be have to be hammered out during the course of next year. I think that's clear to most of the negotiators.
Den meisten Verhandlern sei klar, dass man sich in vielen Details erst im Verlaufe des nächsten Jahres werde einigen können.
Aus Brüssel berichtete unser EU-Korrespondent Urs Bruderer. Olympische Spiele sind die größten Sportanlässe der Welt und sie sollen entsprechend etwas kosten. Das sagen sich auch die Verantwortlichen in Vancouver an der kanadischen Westküste. Je nach Berechnung 7 bis 8 Milliarden kanadische Dollar werden die Winterspiele im nächsten Februar verschlingen, wobei ein kanadischer Dollar ziemlich genau einem Franken entspricht. Dass die Spiele nicht noch viel teurer geplant werden, hat mit der Wirtschaftskrise zu tun. Die zwingt die Veranstalter zu teils drastischen Sparmaßnahmen. Andererseits sind die Milliardeninvestitionen für Vancouver eine willkommene Wirtschaftsförderung in schwierigen Zeiten. Max Ackermann.
Ungewöhnlich früh für Olympische Spiele ist in Vancouver vieles schon bereit. Die Stadien, die Pisten, Loipen und Schanzen sind wettkampftauglich und getestet. Die neue Schnellbahnlinie ist in Betrieb und auch die Autobahn zwischen Vancouver und der Sportstation Whistler ist fast fertig. Gebaut wird noch an der Medaillenplaza, wo die Siegerehrungen und kulturelle Rahmenveranstaltungen stattfinden und vor allem an den beiden olympischen Dörfern. Jenes von Vancouver liegt an bester Lage am Falls Creek, einer malerischen Bucht mitten in der Stadt. Fast 3000 Sportlerinnen und Sportler werden hier wohnen und nach den Olympischen Spielen soll aus dem Athletendorf ein ökologisch vorbildliches Stadtviertel werden mit sozial durchmischter Bevölkerung. Das jedenfalls ist der Plan, der im rauen Winter Wirtschaftskrise allerdings gehörig durcheinander gewirbelt wurde.
Last council really mismanaged the finances of the project and allowed it to fall into the hands of a Wall Street hedge fund, which
der frühere Stadtrat von Vancouver habe die Sache finanziell gehörig vermasselt, klagt Geoff Max, neu bei der Stadt verantwortlich für das olympische Dorf. Das Projekt sei in die Hände von Hedgefondsmanagern geraten und im Zuge der Finanzkrise fast untergegangen. Statt wie geplant 750 Millionen Dollar kostet das mit modernster Umwelttechnik gebaute und ausgerüstete Olympic Village nun wohl über 1 Milliarde. Ob sich Vancouver jetzt noch leisten kann, wie versprochen, ein Fünftel des olympischen Dorfes als Sozialwohnungen zu verkaufen, ist höchst fraglich. Wirtschaftlich mache das eh keinen Sinn, findet Ökonomieprofessor James Brander von der University of British Columbia.
It's an extremely inefficient way to build social housing. There are some numbers like cost like ridiculous amounts per unit or like twice as much per square foot than kind of ordinary social housing.
Für das Geld könnte man anderswo doppelt so viele Sozialwohnungen bauen. Ansonsten aber stellt der Wirtschaftsprofessor den Organisatoren der Olympischen Spiele und den Behörden ein gutes Zeugnis aus. Im Gegensatz zu den meisten früheren Spielen könnte Vancouver 2010 gar einen Gewinn abwerfen. Ganz sicher aber waren und sind die milliardenschweren Investitionen ein wirksames Wirtschaftsförderungsprogramm.
There's been a lot of construction associated with the Olympics has certainly helped the city of Vancouver, and it's one of the reasons why the city of Vancouver has not had much of a recession at all.
Rund 2 Milliarden Dollar kosten die Spiele im engeren Sinn. Noch einmal rund 5 Milliarden wurden in die Verkehrsinfrastruktur investiert. Ausgaben, die ohnehin einmal nötig geworden wären, die man aber vorgezogen hat. Höchst willkommen in der Wirtschaftskrise.
The best time to build infrastructure is during a recession, partly because it provides stimulus and partly because during a recession it's easier to get skilled workers, to get materials and so on.
Die Frage ist, ob danach nicht der umso größere Kater folgt. Nicht nur, weil die Bauvorhaben nun ausgeführt sind, sondern auch, weil Tausende von Arbeitskräften nach den Spielen ihre Temporärstelle verlieren werden. 1500 alleine bei VANOC, dem Organisationskomitee. Auch Kommunikationsdirektorin Mary Fraser muss sich im März nächsten Jahres nach einem neuen Job umschauen. Ein Risiko, gewiss, aber eines, das es wert sei.
I probably speak for most people here when I say that it's worth it. It's a privilege to be here and we're all really just very, very proud of what we're doing here.
Bauarbeiter, Elektrikerinnen, Köche und Kaufleute würden es wahrscheinlich weniger pathetisch ausdrücken, aber auch für sie werde sich das Stimuluspaket Olympische Spiele auszahlen, ist Wirtschaftsprofessor Brander überzeugt.
I think that 2 years from now, when we won't have a lot of public money for infrastructure, I think there will be a lot of private building going on.
Nach den Spielen sei zwar nicht mehr so viel öffentliches Geld verfügbar, aber dank des Anschubs würden wieder vermehrt private Investitionen getätigt. Die Wirtschaftslage als Ganzes könnte also eine der Olympiasiegerinnen von Vancouver werden.
Max Ackermann. Zum Echo-Dossier heute über blindwütige Gewalt im wohl größten Armenviertel Afrikas und über die Täter dahinter. Bald sind 2 Jahre vergangen seit den schweren Unruhen im Slum Kibera in Kenia. Mehr als 1000 Menschen wurden damals getötet, nach den Wahlen Ende 2007 300.000 wurden vertrieben. Kofi Annan, der frühere UNO-Generalsekretär, rief die Regierung von Kenia eben nochmal dazu auf, die Schuldigen endlich vor Gericht zu bringen. Wie stehen die Mitglieder der Banden zu ihren damaligen Taten? Unser Afrika-Korrespondent Rudi Küng konnte 2 der Anführer befragen.
Der General spricht wenig. Der gedrungene, muskulöse junge Mann verzieht auch kaum das Gesicht, während sein Stellvertreter redet.
We were over 200 group, well organized group. John was the general of the group. I being the assistant general of the group.
Sie seien eine gut organisierte Gruppe von etwa 200 Leuten gewesen. John sei der General und er sein Stellvertreter gewesen. Und er stellt sich als Bewohner von Kibera, eines riesigen Slums in der kenianischen Hauptstadt Nairobi, vor. Als Produkt von Kibera, wie er sagt.
My name is Arberan, a product of Kibera. So, because of the time, I was not good as such.
Ich heiße Bernard. Ich bin ein Produkt von Kibera. Ich tat nicht eben Gutes unter den gegebenen Umständen. Und besonders nach den Wahlen, da war ich wirklich schlimm.
Especially during the post-election violence, that's where I became so bad.
Sie hätten Menschen getötet und deren Hab und Gut zerstört, sagt Bernhard, der beim Reden immer wieder zum General hinüberblickt.
We were killing people. We were destroying people's things.
Das war im Januar 2008. Kenia hatte eben die 4. Mehrparteienwahlen hinter sich und vielerorts im Land randalierten aufgebrachte Banden Jugendlicher, auch im Kibera-Slum.
During that time, there's a fight everywhere. Down to the railway line.
Zu diesem Zeitpunkt wurde überall in Kibera gekämpft. Bei der Bahnlinie kämpften die Jungen gegen die Polizei und an vielen Orten brannte es. Die Jugendlichen blockierten überall die Zufahrtswege nach Kibera, indem sie Reifen, Abfallcontainer und anderes anzündeten.
The youths blocked the road with old containers, tiles, everything.
Der Gewaltausbruch der Jugendlichen aber hatte einen präzisen Grund, wie Bernhard in seiner Erklärung nach und nach zum Ausdruck bringt.
During the post-election violence in Kibera as a whole, it was not very good as such, because Kibera was the stronghold of ODM party.
In Kibera sei die Lage nach den Wahlen angespannt gewesen, weil der Slum eine Hochburg des Orange Democratic Movement ODM sei, der Partei von Raila Odinga, die angetreten war, Präsident Mwai Kibaki und seine Partei in der Regierung abzulösen.
We campaigned very well. We voted very well, hoping that we are going to win.
Wir hatten einen guten Wahlkampf geführt und hofften auf unseren Sieg. Die ODM-Politiker versprachen uns Jugendlichen Arbeit, Jobs. Deshalb setzten wir uns im Wahlkampf so stark für sie ein.
So we were campaigning hard, so that we could get more jobs.
Anders als der General ist Bernard schlaksig, großgewachsen. Der Anzug, den er trägt, passt nicht zu ihm und schlottert an seinem Körper. Bernard wirkt bescheiden, wenn er sich für seine geringe Schulbildung entschuldigt.
I'm sorry, I'm a standard 6 leaver.
Ich habe leider nur 6 Schuljahre absolviert. Wie soll ich da eine gute Stelle bekommen, wo es doch so viele gut ausgebildete Leute in Kenia gibt? Ich engagierte mich deshalb so sehr im Wahlkampf, damit ich dann von der neuen Regierung angestellt würde.
So that we will be employed with the government.
Dann ging alles Schlag auf Schlag. Mehrere kenianische Fernsehstationen sendeten live aus dem Wahlzentrum in Nairobi, wo die Ergebnisse aus dem ganzen Land zusammenkamen. Die oppositionelle ODM baute ihren Vorsprung auf das Regierungslager stetig aus.
Every now and again we see that the ODM is leading. So we were wondering.
Wir verfolgten die Resultate im Fernsehen und sahen, dass das ODM in Führung lag. Als das ODM dann plötzlich im Hintertreffen war, erkannten wir, dass man uns um unseren Sieg gebracht hatte.
There we realized that our votes are being stolen.
Bernard und die Jugendlichen in seiner Gruppe aber wussten, wenn das ODM nicht gewinnen würde, wäre es aus mit dem Traum von Arbeit und Verdienst.
We knew that if ODM will not win the election, we could not get anything.
Darauf hätten sie mit Protesten begonnen, fährt Bernard weiter.
We organized ourselves. We are over 200 youths or more. We started burning tires and.
Wir setzten Reifen in Brand und begannen sämtliche Geschäfte entlang der Hauptstraße zu zerstören. Wir wollten der Regierung zeigen, dass wir wütend waren.
Destroying any business along the road to show the government that we were angry.
Den immer stärkeren Polizeieinheiten, die nach Kibera entsandt worden waren, hätten sie auszuweichen versucht.
We need not to fight with the police back because they used to kill most of that, us.
Wir ließen uns nicht in Kämpfe mit der Polizei ein, denn diese versuchte uns zu töten. Das Stadtzentrum hatte sie abgeriegelt. Da kamen wir nicht hin. So machten wir uns daran, die Eisenbahnschienen in Kibera aus der Verankerung zu reißen, damit die Regierung sehen konnte, dass unsere Wut immer größer wurde.
So we could do something of ourselves within Kibera to show them that we are angry.
Dann trat eine bedeutende Wende ein. Weil die Jugendlichen die Regierung und deren Polizeikräfte nicht treffen konnten, richteten sie ihre Wut jetzt gegen jene, die der Volksgruppe von Präsident Kibaki angehörten, die Gikuyu.
The only thing that we could do by that time is only to get any tribe.
Wir konnten nichts anderes tun, als jene Volksgruppen aus Kibera zu vertreiben, die nicht zur ODM-Partei gehören. Wir schlugen und verjagten sie.
Beating them, chasing them away.
Und immer brutaler wüteten die Bandenmitglieder des Generals und seines Stellvertreters Bernard.
After looting everything, destroyed anything in Kibera, nowhere to be found food.
Nachdem wir in Kibera alles geplündert und zerstört hatten, gab es nirgends mehr Nahrungsmittel und Wasser. Nur im Toymarkt gab es noch Lebensmittel. Dort hatten die Kikuyu ihre Läden und ihren Besitz. Nach 3 Tagen waren keine Waren und keine Händler mehr in Kibera zu finden. Nur noch die Läden waren da. Da befahl der General, alles abzubrennen. Und wir taten es.
He told me now, what to do is only to burn. We burn it.
Soweit die Aussage von Bernard, dem Stellvertreter des Generals, dem Bandenführer von Kibera. Dass sie heute ihre Verbrechen gegenüber dem Reporter aus der Schweiz bekennen, ist erstaunlich und eine eigene Geschichte. John, der General, hat schon eine längere Vergangenheit als Krimineller, wie er eingesteht.
Since 1995, when I came to Nairobi, I didn't go back home.
Seit 1995, als ich nach Nairobi kam, ging ich nie mehr nach Hause zurück. Nur die Botschaft kam zu Hause an, dass ich ein Schwerverbrecher sei, der einmal als Leiche zurückkehren werde. Das beunruhigte meine Eltern.
Just bring him dead. So my parents were.
Ob sie im Auftrag eines Politikers gehandelt haben oder nicht, wollten sie nicht sagen. Auch von Reue war nicht die Rede oder dass sie für ihr Tun vor Gericht gestellt werden sollten. Der Schwere ihrer Taten aber sind sich sowohl Bernard, der Stellvertreter, wie John, der General, der nicht viel spricht, bewusst.
Police know what we have done and we also know what we have done and the people also know what we have done in Kibera.
Die Polizei wisse, was sie in Kibera getan hätten. Sie selber wüssten es und auch die Bevölkerung wisse es.
Das war ein Echo-Dossier unseres Afrika-Korrespondenten Rudi Küng. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi und für die Nachrichten Jan Grüebler. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.